Hallo und herzlich willkommen bei Infolora am Mittwoch. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung für euch. Ich bin alleine im Studio. Mein Name ist Yannick. Und wie jeden Mittwoch haben wir heute Informationen für euch bereit, die euch für die nächste Woche ein bisschen reichen sollten. Und zwar werden wir über die Wahlen in der Türkei sprechen. Da gibt es nämlich eine Verschärfung der Repression gegen Regimegegnerinnen und Oppositionelle. Gestern Dienstag hat es vermehrt Razzien gegeben und uns hat da eine Mitteilung des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit erreicht. Dann weiter startet in 2 Wochen in Mexiko die Widerstandsaktion El Sur Resiste gegen das große Infrastrukturprojekt Tren Maya. Weiter werden wir über einen Fahrbahnschlag berichten, der sich in Basel abgespielt hat gegen die Syngenta. Und dann haben wir noch weitere Infos für euch bereit, wie immer von der Antira-Wochenschau, die einen kurzen Überblick gibt über die letzte Woche. Ja, wir beginnen gleich mit dieser Medienmitteilung von dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit zu den Wahlen in der Türkei. Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Der Ausgang dieser Wahlen wird die politische Lage in der gesamten Region und darüber hinaus über Jahre hinweg maßgeblich beeinflussen. Es sind gerade Schicksalswahlen für die Menschen in der Türkei und im gesamten Nahen Osten. Die aktuellen Umfragen deuten auf einen knappen Wahlausgang hin. Um das Wahlergebnis in ihrem Sinne zu beeinflussen, verschärft die herrschende AKP-Regierung derzeit massiv die Repressionen gegen Abgeordnete, MitgliederInnen und AktivistInnen der Demokratischen Partei der Völker, HDP. Die Partei ist nicht nur von einem Verbot bedroht, ihre Mitglieder werden in immer wiederkehrenden Wellen verhaftet, schikaniert und inhaftiert. Alleine am gestrigen Dienstag wurden bei Razzien in 21 Städten mindestens 126 Personen festgenommen. Darunter JournalistInnen, KünstlerInnen, AnwältInnen, PolitikerInnen. Die AKP-Regierung ist sich bewusst, dass die WählerInnen der HDP bei den Wahlen eine Schlüsselrolle spielen, da sie die Königsmacher dieser Wahlen sein werden. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Repressionswelle weiter zunehmen wird. Auch am Wahltag selbst sind Unregelmäßigkeiten zu befürchten. Die HDP warnt vor möglichen Wahlmanipulationen und hat deswegen zu einer internationalen solidarischen Wahlbeobachtung aufgerufen. Aufgrund der Schlüsselrolle der HDP bei den Wahlen, die unter der Wahlliste der Grünen Linkspartei antreten wird, sowie der allgemein angespannten Situation in den kurdischen Siedlungsgebieten, halten wir es für besonders wichtig, dass auch die internationale Presse am Wahltag ihr Augenmerk verstärkt auf die kurdischen Siedlungsgebiete im Südosten der Türkei richtet. Auf jeden Fall war das eine Mitteilung vom kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das schon jetzt auf diese Repressionswelle im Vorgang zu den Wahlen in der Türkei vom 14. Mai auf diese Repressionswellen aufmerksam macht. Das ist sehr bedauerlich, das zu hören, und wir werden auf jeden Fall weiter berichten, wie sich da die Lage auch verändern wird. Ich versuche da eigentlich irgendwelche Soundeffekte oder Jingles reinzumachen, aber das mit der Technik scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt auf nächste Woche wieder, wenn der liebe Noah wieder da ist und mich aus diesem Technik-Schlamassel retten kann. ich hoffe überhaupt allgemein, dass ich live bin. Aber ja, mal sehen. Wir gehen gleich weiter zu dem Bericht vom Untergrundblättle, das uns zugespielt wurde. Und dort geht es um diesen Trenmaya. Das ist ein sehr großes, neues Infrastrukturprojekt in Mexiko. Das, ja, da, ich lese es euch einfach vor. Es tut mir leid, es ist sehr kompliziert heute. Auf jeden Fall, in weniger als 2 Wochen beginnt diese Karawane El Sur Resiste im Süden Mexikos. Diese wendet sich zum einen gegen das Megaprojekt Tren Maya, der große Teil des Urwaldes, der Halbinsel Yucatan und des angrenzenden Chiapas touristisch erschließen soll, in Anführungszeichen natürlich, soll und dabei schon jetzt gigantische Zerstörung durch große Schneisen anrichtet, ganz abgesehen von den Massen an TouristInnen, die mit Fertigstellung erwartet werden. Zudem werden einzigartige Ökosysteme in unterirdischen Süßwasserhöhlen durch den Bau der Bahn, die von der Deutschen Bahn, wohl bemerkt, mitfinanziert wird, zerstört. Diese werden zerstört. Die überwiegend indigene Gemeinschaft vor Ort wurde nicht konkret befragt und sie wehrt sich gegen das Projekt. Zum anderen ist mit diesen ersten unmittelbar verbundenen das Megaprojekt Istmo Tehuantepec, welches die Verbindung der Pazifikküste Oaxacas mit der Atlantikküste Anführungszeichen wirtschaftlich erschließen soll. Das ist eben nicht so gut geschrieben, das ist sehr schwierig vorzulesen. Auch hier handelt es sich um massive ökologische Schäden, aber nicht zu unterschätzen, auch militärische Ambitionen in der gesamten Region. Das sind gar nicht mal ganze Sätze. Nicht ohne Grund ist das Militär in beiden Projekte verwickelt. Und es ermöglicht doch eine stärkere Kontrolle und eine Eingrenzung unabhängiger Bewegungen wie die der Zapatistas in Chiapas und eine effektivere Abwicklung mafiöser Geschäfte, in die das Militär und die Polizei oft verwickelt sind. Und dies alles, ohne auf die lokale Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Zum Auftakt der Karawane ist ein Aktionstag am 25. April geplant, an dem an möglichst vielen Orten Aktionen mit Bezug zu den Kämpfen vor Ort im globalen Süden stattfinden soll. Im Aufruf zur Karawane vom Februar heißt es: Es ist Zeit, dass wir uns gegenseitig zu hören und die Verantwortlichen die Ausplünderung, die wir in unseren Gebieten erleben, direkt benennen. Jenes 1% der weltweiten Bevölkerung, deren Entscheidungen und Lebensweisen die gegenwärtige Klimakrise erzeugt haben, eine Klimakrise, die uns zwingt, als Pueblos Vertriebene zu sein, die unsere Gebiete verändert und uns mit Ausbeutung, Extraktivismus und Krieg konfrontiert. Denn wir wissen, es gibt nicht nur Kämpfe hier in Mexiko, sondern an vielen Orten der Welt, wo Compañeras und Compañeros und Compañeroas, Sternchen des globalen Südens, ihre Körper einsetzen, um ihre Gebiete gegen die Industriekorridore, Zugstrecken und Todesprojekte des globalen Kapitalismus der Konzerne zu verteidigen. Und wir wissen, in Winkeln, die als globaler Norden bezeichnet werden, gibt es Menschen, die Widerstand leisten und die ebenso Teil des globalen Südens bilden. Wir rufen euch dazu auf, eure Stimmen in diesem Kampf zu vereinen. Wir sind diese 99%, die den Schlägen derjenigen, die uns zerstören und vorhaben, uns zu beherrschen, widerstehen. Und, sie schreiben weiter, es fehlen nur noch 2 Monate bis zum Beginn der Karawane. Der Süden widersteht 2023, El Sur Resiste, welche den Südosten Mexikos, die betroffenen Gebiete des miteinander verbundenen Megaprojektes Tren Maya, interozeanischer Korridor, übersetzt, es wird ein interozeanischer Korridor durchlaufen wird. Sie wird den Pueblos, Gemeinschaften, Siedlungen, Ortschaften, Stadtteilen Ausdruck geben, den indigenen, kleinbäuerlichen, feministischen, gewerkschaftlichen, populär- und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die kämpfen und sich im Widerstand befinden gegen die verschiedenen Formen von Raub und Enteignung durch Staat und globales patriarchales Kapital. Dieser Text ist unterschrieben mit El Sur Resiste. Wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht. Und wenn ihr eine genauere Analyse zu diesem Megaprojekt El Tren Maya und El Sur Resiste, das eben Widerstand leistet gegen den Tren Maya, hören möchtet, dann gibt es, glaube ich, im Donnerstag Info von vorletzter Woche. Ein Interview und so wurde diese Thematik sehr gut aufgearbeitet. Allgemein könnt ihr unsere Sendungen immer auch auf, also wenn ihr natürlich eh nicht sowieso live mithört, auf Spotify und auf Soundcloud unter Radio Lora nachhören. Genau, ich bin mir wirklich nicht sicher, wie das mit der Technik so klappt da heute und deswegen hören wir vielleicht besser mal ein Lied und ich schaue mal, wie ich das fixen kann. Und zwar das Lied, das ich euch vorspielen möchte, das ist Romantico e Delinquente von Piquete 23. Kein Grund, ich mag das Lied einfach sehr. Viel Spaß!
Gracias a Dios por estar vigente, bendito tu cuerpo, soy tu creyente. Te voy a querer pa' siempre, romántico y delincuente. Aunque sea un flight, tú no piensas en nadie. El amor te mata y tú te enamoraste. Otra noche que no te me haré. Te recuerdo que yo estaba mal. Estás sentada en su mesa, así que a mí no me ven. Peina. Vamos pa' los moles que gasta la feria. Mírame a la cara, sobra la moneda. Quemando grasa y fumando fino. Armado en la calle, pero no me agilo. Dame un beso pa' irme protegido. Que bien me siento contigo. Gracias a Dios por estar vigente. Bendito tu cuerpo, soy tu creyente. Tú me haces sentir primero. Robando con mi pana. Son las 5 de la mañana. Llegaré temprano con toda la ganancia. Pa' hacerte el amor y billete en la cama. Nadie me hace la cama, los billetes no pagan. Pero esa sonrisa todito lo paga. Entérate de que tus besos aún me duelen. Gracias a Dios por estar vigente. Bendito tu cuerpo, soy tu creyente. Me quieren, yo no sé lo que es el amor, pero sé que tú me tienes. Reina, tú me diste llorar, te dio pena. De menor que estoy vacío cantando en la niebla.
So, wir sind auf Radio Lora 97,5 MHz. Du hörst das Info am Mittwochabend und wir machen weiter mit einer News von einem Farbangriff, der sich ereignet hat in Basel auf den Hauptsitz der Syngenta. Man am Artikel, den man auf Barrikade Info auch findet, ist noch ein Video angehängt. Da sieht man, wie AktivistInnen ja, mit Spraydosen ganz groß an den Hauptsitz der Syngenta, ein großes Klimakiller, heransprayen und dann auch noch einige Flaschen, denke ich, werfen mit Farbe, um da den Hauptsitz zu markieren. Und ich werde da auch noch kurz die Mitteilung vorlesen, die die Aktivistinnen, die das durchgeführt haben, angehängt haben. Auf Barrikade.info kann man es auch nachlesen. Und zwar, in der sich zunehmend verschärfenden Klimakrise stellt sich die Frage, welche Rolle der Schweiz in der Umweltzerstörung zukommt und wo wir hier ansetzen müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Hier werden zwar keine riesigen Wälder abgeholzt, Erdöl gefordert oder Kriege geführt, und doch ist die Schweiz und der Westen im Allgemeinen alles andere als unschuldig. Während der globale Süden systematisch zerstört und ausgebeutet wird, fließen die Profite aus diesem Geschäft in den Westen. So sitzen auch in Basel viele Großkonzerne, die hier ihr gutes Image pflegen, aber international für Naturzerstörung, Ausbeutung der Menschen und mehrfache Morde verantwortlich sind. Verstehen wir die Rolle der Schweizer Konzerne und der Banken im globalen Kapitalismus, werden wir auch klare Antworten auf dieses Unrecht finden müssen. Wir müssen das System als Ganzes überwinden. Ein Konzern, der für das ausbeuterische und zerstörerische System des Kapitalismus steht, ist die in Basel ansässige Syngenta. Gegen die Umwelt? Syngenta ist der größte Pestizid- und der drittgrößte Saatgutshersteller der Welt. Der Konzern betreibt Geschäfte mit unseren Lebensmitteln und unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Mit 9 weiteren Agrarkonzernen gehören ihnen bereits 75 des weltweiten kommerziellen Saatgutes. Hauptabnehmer der Produkte sind Länder im globalen Süden, da sie in der globalisierten Weltwirtschaft nur mithalten können, wenn sie ihre Agrarexporte hochfahren. Der Schweizer Multi zerstört weltweit zahlreiche Ökosysteme mit seinen riesigen Monokulturen und Testfeldern, wo schädliche Pestizide an genmanipulierten Pflanzenhybridsorten getestet werden. Während jährlich mehrere Dutzend Milliarden Dollar mit Pestiziden verdient werden, verursacht der Konzern gigantische Zerstörung aufgrund der durch die Pestizide verursachten Umweltverschmutzung, Verseuchung des Wassers, Bodenkontamination, Vergiftung und Krankheiten. Die Pestizide dringen ins Ökosystem ein und führen zu einem Verlust an Biodiversität, zu erheblichen Schäden in den Ozeanen, zu Insektensterben und gefährden die Bienen weltweit, also den Bestand. Diese Schäden sind kaum reversibel und müssen von der Umwelt und der breiten Bevölkerung getragen werden, während Syngenta die Gewinne privatisiert. Nebst der direkten Umweltzerstörung sorgen die Pestizide für große gesundheitliche Schäden bei der lokalen Bevölkerung. Zudem werden Bäuerinnen durch die Pestizide und das Hybridsaatgut in weitere Abhängigkeit getrieben und mit dem niedrigsten Lohn für ihr Saatgut vergolten, was viele Bäuerinnen in die Verzweiflung treibt. Durch das Ausbeuten des bereits verarmten Bevölkerung streicht der Konzern Milliarden ein. Für die Revolution. Sein Untertitel. Doch wie überall auf der Welt antworten die Menschen auf Ungerechtigkeit mit Widerstand. So organisieren sich im globalen Süden die BäuerInnen und Landlosen gegen diesen zerstörerischen Konzern. Um diesen Widerstand zu brechen, antworten Syngenta. Oh Gott, es ist so anstrengend, das vorzulesen, tut mir wirklich leid. Ich bin heute nicht so zweig. Um diesen Widerstand zu brechen, antworten Syngenta und die Staaten aber mit Repression und sogar Mord. In der Schweiz ist dieses Leid und diese Zerstörung unsichtbar. Denn hier stehen nur die riesigen Bürotürme der CEOs und der Chefinnen, die in Europa verbotenen Pestizide in Länder im globalen Süden exportieren. Der transnationale Konzern ist Teil des Kapitalismus, in dem es ausschließlich um Gewinnmaximierung und Realisierung eines Mehrwertes geht. um einen menschenverachtenden, umweltzerstörenden Konzern wie Syngenta zu beseitigen, müssen wir den Kapitalismus als Ganzes bekämpfen. Dass sich der bürgerliche Staat dabei immer schützend vor das System stellen wird, selbst wenn die Welt untergeht, hat Polizei und Justiz genug bewiesen. Doch auch wir haben Verbündete. Wir stehen Seite an Seite mit den BäuerInnen, Bewegungen im globalen Süden, den RevolutionärInnen in Rojava und Seite an Seite mit allen Kräften, die für eine soziale und ökologische Welt kämpfen. Reden wir also nicht drumherum, denn dafür haben wir keine Zeit. Um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir den Kapitalismus stürzen. Gehen wir es gemeinsam an. Und dann noch der Aufruf, heraus zum 1. Mai, 9.30 Uhr, De Wette Park in Basel. Ja, das war dieses doch eher längere Kommuniqué von den AktivistInnen, die den Farbanschlag auf den Hauptsitz der Syngenta verübt haben. Ja, ich weiß nicht, gehen wir weiter. Wir können weitermachen mit einem Text. Einen weiteren Text, der uns erreicht hat, und zwar über Alfredo Cospito, der italienische Anarchist. Von dem haben wir auch schon ganz oft berichtet. Er war jetzt ganz lange im Hungerstreik und auch auf Barrikade, wo wir allgemein sehr viele Infos immer her habt. Also dort könnt ihr euch auch gut informieren. Kursiert wurde jetzt ein Text gepostet, also ein Text, der im Moment gerade in Italien kursiert, und er ist von einem Gefährten von Alfredo Cospito geschrieben und thematisiert eben das Ende des Hungerstreiks. Der wurde gestern wurde er publiziert. Ich mache einfach weiter mit Vorlesen. Es ist, Am Mittwoch, den 19. April 2023, also vor 7 Tagen, Mathematik, beendete der Anarchist Alfredo Cospito den Hungerstreik, den er 181 Tage zuvor, am 20. Oktober 2022, im Gefängnis von Baciali in Sardinien begonnen hatte. Der Genosse, der derzeit in der Abteilung der Gefängnismedizin des San Paolo Krankenhauses in Mailand, San Paolo Krankenhauses in Mailand inhaftiert ist, befand sich 6 Monate lang im Hungerstreik gegen das durch Artikel 41 bis der Gefängnisordnung festgelegte Haftregime. In das wurde er am 5. Mai 2022 verlegt worden. Und dagegen die lebenslange Freiheitsstrafe, die am Ende des Scripta-Manent-Prozesses die endgültige Strafe für den Genossen zu sein drohte. Die Unterbrechung des Hungerstreiks erfolgt im Anschluss an die Anhörung vom 18. April in Rom vor dem Verfassungsgericht, in der anerkannt wurde, dass bei allen Verurteilungen für Straftaten, die mit einer lebenslangen Haftstrafe geahndet werden, strafmildernde Umstände gegen einen erneuten Strafbestand vorliegen. Dies ist der Fall bei Alfredo, der mit der Umqualifizierung durch den Kassationsgerichtshof am Ende des Scripta-Manent-Prozesses der Anklage, also mit der Umqualifizierung der Anklage bezüglich des doppelten Sprengstoffanschlags auf die Kadettenkaserne der Carabinieri in Fossano am 2. Juni 2006, so viele Daten, die man sich nicht merken kann, leider, aber wichtig, deswegen könnt ihr das ja vielleicht nachschauen auf Barrikade. Also, die Umqualifizierung der Anklage gegen diesen doppelten Sprengstoffanschlag in Fossano am 2. Juni 2006 von Anführungszeichen gewöhnliches Massaker hin zu Anführungszeichen politisches Massaker, das heißt das Massaker zum Zwecke des Angriffes auf die Sicherheit des Staates, droht den Genossen Alfredo Cospito und Anna Beniamino eine lebenslange bzw. 27-jährige Haft, wie von der Turiner Staatsanwaltschaft beantragt wurde. Was in den letzten Tagen geschehen ist, ist sicherlich kein Sieg für den Rechtsstaat oder eine Rückkehr zu den Prinzipien der Verfassung, sondern ein Ergebnis des Hungerstreiks und der internationalen Solidaritätsbewegung, die sich in den letzten 11 Monaten entwickelt hat. Mit der Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe und der Verhängung von 41 bis wollte der Staat Alfredo Cospito lebenslang ins Gefängnis stecken. Diese Absicht habe der Staat und seine Repressionsapparate nun vorerst nicht erreicht, auch wenn der Genosse weiterhin unter 41 bis inhaftiert ist. In den letzten Monaten hat der Genosse sein Leben riskiert und riskiert es auch weiterhin in dieser neuen und heiklen Phase der langsamen Erholung seiner Fähigkeit, sich selbst zu ernähren. Der Genosse hat bereits vermutlich bleibende neurologische Schäden erlitten, die insbesondere im peripheren Nervensystem lokalisiert sind. Er hat die volle Sensibilität in einem Fuß verloren beispielsweise. Der andere Fuß hat eine verringerte Sensibilität und eine Hand hat begonnen, ähnliche Symptome zu zeigen. Die Fortsetzung des Hungerstreiks in der Art und Weise, wie er über viele Monate hinweg geführt wurde, brachte ihn objektiv in die Gefahr eines fortschreitenden, dauerhaften körperlichen Verfalls mit mehr oder weniger schwierigen Folgen, die primär in einer weiteren Beeinträchtigung des Nervensystems bestehen und nicht in der unmittelbaren Gefahr eines plötzlichen Todes oder durch die Überwachung im Krankenhaus wahrscheinlich vermieden worden wäre. In diesem Hungerstreik hat Alfredo immer betont, dass er nicht nur für sich selbst, sondern für alle Gefangenen unter 41 bis gekämpft hat und darüber hinaus um Solidarität mit den in der ganzen Welt inhaftierten Anarchisten, Kommunisten und Revolutionären zu entwickeln. Zu der Verwendung des generischen Maskulinum hat es auf Barrikade dann auch noch einen Anhang. Ich werde es jetzt trotzdem so vorlesen, beziehungsweise dort, wo ich es gerade machen kann, vielleicht auch gendern. Und in diesen 6 Monaten des Streiks wurde die Solidarität mit Alfredo in den Gefängnissen auf der ganzen Welt zum Ausdruck gebracht. Vor allem durch anarchistische und revolutionäre Mitgefangene, die sich in Italien, Frankreich, Chile, Griechenland, Großbritannien, Spanien und Deutschland solidarisiert und gekämpft haben, indem sie ihrerseits in den Hungerstreik getreten sind. Solidaritätsinitiativen und Fasten durchgeführt und Erklärungen und Analysen veröffentlicht haben. Eine Solidarität schließlich, die insbesondere in Italien auch von anderen Gefangenen, also nicht nur von inhaftierten Anarchisten und Revolutionären, in vielfältiger Form zum Ausdruck gebracht wurde. Die autoritäre Wende, ein Ausdruck des Kapitalismus in seiner neoliberalen Ausprägung, der sich derzeit in der Krise befindet, hat zu einer massiven Repression gegen AnarchistInnen geführt und wird dies auch weiterhin tun. Eine Repression, die, wie wir in den letzten Jahren beobachten konnten, auf die ausbeutenden sozialen Schichten übergriffen hat, die am meisten unter der sozialen und ökologischen Krise leiden. Aber die Warnung, die der italienische Staat der anarchistischen Bewegung zukommen lassen wollte, wurde mit Entschlossenheit und Konsequenz an den Absender zurückgesendet. Diese 6 Monate des Hungerstreiks haben die Isolation von Alfredo und allen inhaftierten GenossInnen verhindert. In diesen langen Monaten ist eine Bewegung der internationalen revolutionären Solidarität entstanden, die schon vor dem 20. Oktober, als er den Hungerstreik begonnen hat. Und da sind wir uns sicher, auch nach diesem 19. April, dem Ende des Hungerstreiks, in der Lage war und sein wird, den Sinn und die Perspektive unserer Ideen und Praktiken zu bekräftigen. Eine Bewegung, die seit dem Beginn des Hungerstreiks bis zum bitteren Ende Konsequenzen gewachsen ist und dabei alle Hypothesen von Kompromissen zurückgewiesen hat, wird das Bewusstsein der Solidarität weiterentwickeln. Die Gefangenen des sozialen Krieges zu vergessen bedeutet, den Krieg selbst zu vergessen. Revolutionäre Solidarität mit Alfredo Cospito und allen inhaftierten AnarchistInnen und RevolutionärInnen. Das war die Mitteilung der GefährtInnen von Alfredo Cospito, dem italienischen Anarchisten, der sich jetzt 181 Tage im Hungerstreik befunden hatte. Ja, let's go weitermachen. Wir machen weiter. Nein, wir hören ein Lied. Das waren so lange Texte, das war so lang zum Mithören. Vielleicht ist es jetzt besser, wenn wir ein Lied hören. Und da habe ich, heute machen wir ein bisschen Reggaeton und alte Reggaeton. Ja, auch keine Erklärung, ich mag es halt. Und zwar haben wir das mal Alberto Stile oder Style und mit dem Lied Tumbando Fronte. Das ist ein richtiger Banger. Viel Spaß.
Lo musalbete y ya tú sabes que lo. Mami, esto es lo que hay pa' ti. Perros, llego el musalbete. Soy el que le mete a fuegote. Ando tumbando fronte. Mami, esto es lo que hay pa' ti. Perros, llego el musalbete. Soy el que le mete a fuegote. Ando tumbando fronte. Llego el musalbete.
Zurück mit dem Freitagsinfo auf Radio Lora 97,5 MHz. Das war Tumbando Fronte von Alberto Style, ein persönliches Lieblingslied von mir, und wir machen gleich weiter. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was es mit der Technik war. Anscheinend hat das doch ganz gut geklappt, hoffe ich jetzt mal. Vielleicht könnt ihr mich ja auch anrufen, wenn ihr Lust habt, mit mir ein bisschen zu schwärzen. Ich weiß nämlich gar nicht mal genau, wie ich so eine Stunde füllen soll. Aber ich habe trotzdem noch einige Sachen vorbereitet. Und zwar, wir bleiben auf Barrikade für heute, mein persönlicher Favorite. Und zwar gibt es da eine Mitteilung von Jeremy. Jeremy, das ist nur ein, eine, also ist kein, das ist nicht der richtige Name, aber das ist ein Name, der diesem, ja, diesem Fall jetzt zugeteilt wurde. Und zwar geht es da um einen Aktivisten, der, ich glaube, Anfangsjahr, wir haben ihm das auch schon mal berichtet, deswegen hört regelmäßig Info Lora, dann muss ich so Verweise gar nicht machen, weil dann wisst ihr sie sowieso. Das war jetzt auch eine Unterstellung, dass ihr das gar nicht hört. Aber es geht um einen Aktivisten, der bei einer Besetzung einer Kiesgrube, glaube ich, von Lafarge Holcim in der Westschweiz war und dann inhaftiert wurde in einem Gefängnis, das Gefängnis Jean Dolon, das sind die Haftbedingungen wirklich ganz schrecklich und über diese haben wir auch schon mal berichtet. Und zwar geht es um eine Haftbeschwerde von Jérémy, die abgelehnt wurde, leider. Und jetzt eben von den GenossInnen von Jérémy eine Analyse dazu. Am Donnerstag, am 13. April, lehnte die Chambre pénale de recours, also die Beschwerdekammer in Strafsachen, könnte es auch einfach auf Deutsch sagen, die Freilassung von Jérémy ab und bestätigte seine Untersuchungshaft bis mindestens 15. Juni. Das Unterstützungskomitee für Jérémy ist entsetzt über diese Entscheidung. Ein Monat in Jean Dolon ist bereits ein Monat zu viel, sagen sie. Dass unser Freund und Genosse noch zwei weitere Monate dort bleiben soll, ist inakzeptabel. Das Gericht beruft sich darauf, Jérémy könnte sich mit womöglichen Verdächtigen absprechen oder Beweise verschwinden lassen. Verdunkelungsgefahr. Die Tat, die ihm vorgeworfen werden, liegen aber mehr als ein Jahr zurück. Selbst wenn er das wollte, hätte er also mehr als genug Zeit gehabt, all dies zu tun. Seine Inhaftierung verfolgt andere Ziele. Ihn zu brechen, und zwar ihn zum Sprechen zu bringen. Das ist die Annahme der GenossInnen. Außerdem lag gegen Jérémy seit dem 15. Juni 2022, also vor einem Jahr, ein Haftbefehl vor. Die Behörden hatten es aber nicht eilig, ihn zu verhaften. Sie ließen 9 Monate verstreichen, bis sie von dem Haftbefehl Gebrauch machten und Jérémy ins Gefängnis steckten. Und plötzlich soll seine Isolation absolut notwendig sein. Es ist offensichtlich, dass seine Inhaftierung in einem unhygienischen, überbelegten und stickigen Gefängnis andere Ziele verfolgt. Indem sie ihn seiner Freiheit berauben, versuchten Behörden, Jérémy zu brechen, damit er sich schuldig bekennt und seine angeblichen Komplizinnen verrät und der Polizei Zugriff auf sein Telefon und seine elektronischen Geräte gibt. Dies bestätigt sich durch die vom Gericht in der Begründung verwendeten Begriffe. Seine Worte nach konnte Jérémy, wenn er nun nicht freigelassen wird, nur sich selbst die Schuld geben. Das ist in Anführungszeichen gesagt natürlich. Also weil es ein Zitat ist. Ach Leute. Das, obwohl die Aussageverweigerung ein Grund ist und unter keinen Umständen ein Grund für eine Inhaftierung sein kann. Das ist schwarz, dick, fett markiert, muss man sich merken, diesen letzten Satz. Indem sie Jérémy einsperrt, will die Justiz eine ganze Bewegung einsperren. Indem sie Jérémy einsperrt, versucht die Justiz, eine ganze Bewegung einzusperren. Das war doppelt. Die Handlung, für die nun Jérémy verantwortlich gemacht wird, ist Teil einer Lawine von Mobilisierungen für das Klima und unsere Zukunft, die ungekannte Ausmaße angenommen hat seit 2018, geht eine ganze Generation überall auf die Straße, um der Klimanotlage angemessen staatliche Maßnahmen einzufordern. Hier können wir gleich einen Querverweis machen zu dem Fahrbahnschlag in Basel gegen... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ja, egal. Also überhaupt nicht egal, sehr wichtig. Aber ja, habe es jetzt vergessen. Immer mehr Stimmen prangen die Gefährlichkeit multinationaler Konzerne an, die sich aktiv an der Zerstörung unseres Planeten beteiligen und somit das Leben an sich angreifen. Unter den Verantwortlichen für die katastrophale Klimasituation sticht der Betonriese Holcim aufgrund seiner Größe und seiner zerstörerischen Handlung besonders hervor. Seit Jahren rufen Umweltbewegungen dazu auf, diesen multinationalen Konzern, der zu den umweltschädlichsten der Welt gehört und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt ist, zu stoppen. Ja, da den Kontext, es wurde diese Grube von dem Betonriesen Holcim besetzt. Deswegen das ganze Ding setzt. Nach der Hoffnung und der Kraft dieser ersten Mobilisierung folgt nun die Ernüchterung. Denn die Regierungen und Institutionen bleiben weiterhin weitgehend untätig. Nachdem die Klimageneration alles versucht hat, Petitionen, Friedensmärsche, Blockaden, Aktionen des zivilen Ungehorsamens, sehen wir keine wirkliche Veränderung. Abgesehen von den paternalistischen Erklärungen, in denen die jungen Menschen für ihr staatsbürgerliches Engagement gelobt werden, passiert nicht viel. Die Behörden hüten sich davor, die geforderten konkreten Maßnahmen umzusetzen. Schulstreiks sind schön und gut, aber wehe, sie schaden der Wirtschaft. Petitionen okay, aber wehe, nein, aber Finger weg von den multinationalen Konzernen. Angesichts der Untätigkeit der Repression erscheint es logisch, dass die Klimabewegung ihre Aktionsformen vervielfacht und auch auf Sabotage zurückgreift. Doch es blieb nicht einmal dabei, die Klimabewegung einfach zu ignorieren. Mit wachsender Größe und Auswirkung der Mobilisierung begann eine immer heftigere Repression gegen die AktivistInnen. In Genf zum Beispiel, beim Prozess gegen die Mains Rouges, als AktivistInnen wegen Sachbeschädigung der Prozess gemacht wurde, weil sie 2018 den Sitz der Credit Suisse mit Farbe verschönert hatten. 2019 beispielsweise wurden AktivistInnen von Trey nach einer Sitzblockade in einer Fußgängerinnenzone Strafen wegen Verweigerungen und Anordnungen, den französischen Begriff kann ich leider, Refus d'obtempérer, vielleicht, auferlegt. In Lausanne haben sich 200 Personen auf eine Brücke gesetzt und saßen deshalb danach auf der Anklagebank. Holcims Verbrechen, heute lese ich so schlecht vor. Holcims Verbrechen wurden 2021 durch die Besetzung des Mouvement im Kanton Waadt für alle ersichtlich. AktivistInnen gründeten die SAD, eine Zone à défendre, die Zone, die zu verteidigen ist, auf Deutsch, de la Colline. Und den Hügel sowie Flora und Fauna darauf und darin gegen die Erweiterung eines Steinbruches von Holcim zu verteidigen. Erneut griff der Staat mit voller Gewalt ein, räumte den Mouvement und nicht wenige der BesetzerInnen sahen sich mit der langwierigen rechtlichen Repression konfrontiert. Es erscheint logisch und legitim, dass die Klimabewegung angesichts der Untätigkeit der Repression ihre Aktionsformen vervielfacht und unter anderem auch die Sabotage zurückgreift. Es spielt keine Rolle, ob tatsächlich Jeremy die ihm vorgeworfenen Handlungen gesetzt hat oder nicht. Die Frage ist, ob sie sich in die lange Liste der Aktionen im Rahmen der Klimabewegung einschreiben. Es handelt sich nicht um isolierte Vandalismusakte, sondern um Aktionsformen, die angesichts der Klimakatastrophe und der fehlenden politischen Reaktion auftreten. Und dann Schlusswort, wieder fett markiert. Die Inhaftierung von Jeremy ist als politisch motiviert. Sie individualisiert unseren Genossen und schneidet ihn von der Bewegung ab, in die er eingebettet ist. Einer breiten, heterogenen Bewegung zur Verteidigung des Lebens auf der Erde. Die Staatsanwaltschaft spricht von Verdunkelungsgefahr, von dem Risiko der Kollision. Aber Kollision mit wem? Mit der gesamten Bewegung? Mit allen Menschen, die für eine bessere Welt kämpfen? Jeremy ist einer von uns und wir müssen ihn verteidigen. Ja, das waren jetzt wirklich ganz starke Worte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das auch vorzulesen. Viel Kraft an sende ich auch zu Jeremy und hoffentlich geht das alles noch ein bisschen positiver aus, dieser Prozess, als es im Moment scheint. Leute, ich bin so überfordert mit dieser Aufgabe. Aber wir können ja einfach weitermachen, denn ich wollte eigentlich ein weiteres Lied spielen, doch ich bin alleine im Studio, ich habe keine Zeit, um weitere Songs einzutippen. Und ich glaube, wir müssen trotzdem durchhalten und vielleicht kann ich so schön vorlesen, dass es schon fast wie ein Lied anhört. Ich glaube nicht, aber vielleicht Wahrnehmungssache, oder? Und zwar, wie jede Woche, kommen wir noch zum letzten Teil unserer Sendung am Mittwoch-Info. Und des Infos am Mittwoch. Und zwar ist das die Antira-Wochenschau. Die ist heute auch eher kürzer ausgefallen, aber Antira-Wochenschau wird von unseren KollegInnen wirklich jede Woche voll krass diese Arbeit, die gemacht wird. Jede Woche werden da Updates gegeben, so antirassistische, was sich so in der letzten Woche alles abgespielt hat. Oftmals eben auch so Dinge, die in den öffentlichen, großen bürgerlichen Medien nicht abgedeckt werden. Deswegen umso wichtiger, dass wir das hier auch vorlesen und auch diese Gegenstimme aufbauen und einfach diese ganze Medienlandschaft ein bisschen vielfältiger machen. Mehr Positionen, wichtig Positionen, hört Radio Lora da. Ja, ach Leute, was muss ich euch überzeugen? Ihr hört mir ja sowieso schon zu. Und zwar tragische Nachrichten, aber ich weiß nicht, wen wundert's. Litauen. Wir gehen nach Litauen und zwar legalisiert das Parlament dort mehr oder weniger Pushbacks. Und zwar, ein Beschluss des Parlaments in Litauen legalisiert Pushbacks. In der 500 Kilometer langen Grenzzone zwischen Litauen und Belarus. Pushbacks verstoßen gegen internationale Menschenrechte, weil Menschen auf der Flucht dabei ohne Zugang zu einem fairen Asylverfahren und ohne Rekursrechte abgeschoben werden. In Belarus drohen zudem weitere Menschenrechtsverletzungen. Schon zahlreiche flüchtende Personen sind während den Pushbacks gestorben. Doch selbst Todesfälle und die zahlreichen Appelle von NGOs, also nichtstaatlichen Organisationen, im In- und Ausland hindert das Parlament nicht an ihrer menschenfeindlichen Entscheidung. Laut der Organisation Ärzte ohne Grenzen fanden 2022 über 8000 Pushbacks durch litauische GrenzpolizistInnen statt. Die Pushbacks machen die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen unmöglich. Amnesty International kritisiert, Zitat, Legalisierung von Pushbacks leistet Folter auf Vorschub. Zitat Ende. Der Ausschuss des Europarats zur Verhütung von Folter positioniert sich glasklar und sagt in einem neuen Bereich, dass Länder wie Litauen durch die Pushbacks den Tatbestand der Folter erfüllen. Der Slogan legal, illegal, scheißegal vermag diese Situation passend zu erfassen. Menschenrechte sind für die Festung Europa ein Schönwetterprogramm. Besonders, wenn die menschenrechtswidrige Gewalt sich gegen rassismusbetroffene Personen richtet. Das war der Beitrag von der Antira-Wochenschau zu Litauen, wo das Parlament gerade einen Beschluss gefasst hat, Pushbacks so zu legalisieren. Und ich weiß nicht, irgendwie beim Vorlesen ist es jetzt, glaube ich, ein bisschen schnell gegangen, aber so wie ich das verstanden habe, ist wirklich so in dieser Zone hinter der Grenze, was sind das, 5 Kilometer oder so, wenn Personen auf der Flucht in dieser Zone in Litauen aufgegriffen werden, dass sie dann einfach gewaltvoll das zurückgedrängt wieder oder zurückgesetzt werden können auf die andere Seite der Grenze, ohne dass ihnen ein faires Asylverfahren oder Rekursrechte irgendwie ermöglicht werden. Pushbacks, die eben oftmals auch einfach auch tödlich enden. Es ist wirklich tragisch, diese Entwicklung. Und höchst bedenklich. Dann haben wir noch, bald kommt die Agenda. Dort kann ich euch nochmals ein bisschen etwas geben. Und dann geht es noch weiter mit einem weiteren Bericht von der Antira-Wochenschau. Und zwar aus Tunesien. Dort räumt die Polizei gerade ein Protestcamp vom UNHCR. Und da gab es aber Widerstand. Rund 200 geflüchtete Personen protestierten seit Wochen vor dem UNHCR-Gebäude in Tunis. Was als Sit-in begann, entwickelte sich zu einem Protestcamp. Als die Demonstrierenden versuchten, sich Zugang zum UNHCR-Gebäude zu verschaffen, ließ das UNHCR das Gelände räumen. Mit Tränengas wurden die Personen, die mehrheitlich aus Subsahara-Staaten stammten, vertrieben, etliche wurden verhaftet, die Protestierenden hatten das Warten satt. Ein Teil von ihnen wartet seit mehr als 2 Jahren auf ein Ressentiment. Obwohl sie als Flüchtlinge anerkannt wurden, gelingt es dem UNHCR nicht, ihnen ein Land für einen neuen Start in Sicherheit zu finden. Ein anderer Teil der Protestierenden wollte sich neu beim UNHCR registrieren, doch seit Wochen funktioniert beim UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge die Informatik scheinbar nicht. Ja, ob das zu glauben ist. Um die Polizei kommen zu lassen, um sich vor den Flüchtlingen zu schützen, hat die Technik allerdings gereicht. Die brutale Räumung ist das jüngste Ereignis gegen geflüchtete Personen in Tunesien. Seit einigen Wochen häufen sich in Tunesien rassistisch repressive Vorfälle. Losgetreten wurde die Gewaltwelle von einer hetzerischen Rede des tunesischen Präsidenten Kais Saied. Ja, und wenn dann, vielleicht enden wir diese Rubrik der Antira-Wochenschau noch mit dem letzten Punkt, der heißt Was steht an? Und da geht es um die Aufstände im Iran und insbesondere, das ist schon ein erster Agenda-Punkt, das ist doch eine gute Überleitung. Aufstände im Iran, und zwar geht es um die Rolle der Jugend, die Bedeutung der Straße. Berichtet von einem iranischen Genossen. Und zwar ist es eine Veranstaltung am Donnerstag, morgen, Leute, morgen 27. April um 20 Uhr im Saal Ein Viertel an der Emil-Krebs-Gasse 10, Lokalstadt, ich weiß nicht, was Lokalstadt bedeutet, in Winterthur. Und dann gibt es die gleiche Veranstaltung nochmals am Freitag, 28. April um 19.30 Uhr im Volkshaus Stauffacher Straße 60 in Zürich. Und jetzt fällt es mir wieder ein, das ist alles zusammen mit dem Aufbau und dem Politwochenende, das dieser organisiert. Und wir beginnen, dann haben wir das perfekte Überleitung. Let's go Agenda, und ich versuche das nochmals mit dem, da nochmals noch einen Jingle für euch. Mal schauen.
Die Agenda von Infolora.
Veranstaltungen.
Aktivitäten.
Demos, die du nicht verpassen solltest.
Auf 97,5 MHz Radio Lora.
Ja, jetzt hatten wir so viele super Berichte von Widerstand gegen so Klimagroßkonzerne, und in diesem Zusammenhang gibt es auch in Bern ein Happening vom Klimastreik Bern. Der ruft nämlich für morgen, den 27. April, zu einer Kundgebung auf gegen geplanten Gasprojekte. Und das alles geht unter dem Slogan Kundgebung gegen Flüssiggas EWB, also Energie Wasser Bern, positionier dich. Die Kundgebung findet morgen am 27. April statt um 17 Uhr, und Besammlung ist beim Hirschengraben beim Bubenberg-Denkmal in Bern. Die Kundgebung wurde angemeldet, es gibt am 27. April auch ein rechtliches Update dann auf dem Infokanal vom Klimastreik Bern. Ich hoffe, das ist nicht zu, wir machen ein bisschen leiser. Und dann geht es weiter mit diesen beiden Veranstaltungen, die ich euch schon erzählt habe, vom Aufbau, Zusammenhang mit dem Politwochenende. Politwochenende allgemein, 1. Mai, es findet so viele Sachen, so viele spannende Dinge statt. Ich werde euch jetzt einfach einige kleine Auszüge oder so Goodies vorlesen von einigen spannenden Veranstaltungen, die ihr besuchen könntet. Aber informiert euch doch selber auch noch über, es gibt noch viele andere weitere Veranstaltungen. Allgemein ist das ja doch, heißt schon wieder Mehr Wie dieses Jahr. Mehr Wie auf dem Kanzlei-Areal fest das ganze Wochenende und dann Höhepunkt am 1. Mai die Demo, wo übrigens Radio Lora auch präsent sein wird. Ich glaube schon auf dem Kanzlei-Areal mit einem Infostand, dann aber auch am 1. Mai mit einer Demo. Nein, Radio Lora macht die Demo nicht. Wir sind einfach dabei und machen Berichterstattung und den ganzen Tag live Sonderprogramm und ein bisschen Moderation. Da, ja, let's go. Und zwar eine dieser vielen Veranstaltungen ist am Samstag, 29. April, vom Feministischen Streik. Nämlich zwei sogar. Feministisch Streik, streiken, feministisch organisieren. Nochmals, feministisch streiken, feministisch organisieren heißt die erste Veranstaltung und die ist im Walcheturm 15 Uhr. Und die zweite Veranstaltung des feministischen Streiks ist, der feministische Streik ist internationalistisch und da gibt es einen Austausch mit Gabriela, der Frauenorganisation der Philippinen, der philippinischen Revolution. Das ist auf dem Kanzlei-Areal ab 17 Uhr, um 17 Uhr vielleicht. Dann geht es weiter, Sonntag, 30. April, 20 Uhr abends im Kulturpunkt an der Zeughausstraße 18a in Zürich. Und da gibt es einen... Ach, ich will das gar nicht vorlesen. Am Sonntag, 30. April, gibt es eine große Party, Profitreff, und zwar, vielleicht trefft ihr mich ja da oder da mit Reggaeton, Hip-Hop. Es gibt Hip-Hop und Cumbia Revelde, Party im Profitreff. Es klingt super spannend. Es gibt einen Rapper aus Peru und DJs aus Zürich und Chile. Türöffnung 21, Show 22 Uhr. Dann Veranstaltung auch von dem Kurt. Die heißt «Wie lässt sich Demokratie im Nahen Osten aufbauen?». Das ist um 13 Uhr im Glaspalast auf dem Kanzleiareal. Am 1. Mai, wir sind schon am 1. Mai, sorry, dass das alles so kompliziert ist. Okay, wichtig für uns, kurdische Veranstaltung, wie lässt sich Demokratie im Nahen Osten aufbauen? 13. Uhr, Glaspalast, Kanzleiareal. Dann weiter, 1. Mai, Veranstaltung am 1. Mai, nach der Flucht im Lager, widerständig Perspektiven gegen das Camp-System, ist der Titel. Sein Podium und Workshop organisiert von Vertreterinnen der Autonomen Schule Zürich, ASZ, dem Bündnis, wo Unrecht zu Recht wird, und dem Migrant Solidarity Work, Network und Solinetz Zürich. Sich auch spannend. Oh, jetzt geht's bald fertig. Und 1. Mai, weitere Veranstaltung, feministischer Widerstand in Russland gegen Putins reaktionäres Regime. 18 Uhr Glaspalast, Kaserne Areal Zürich und dann nochmals 2. Mai, 19 Uhr Hirschi, Basel. Leute, wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet trotzdem nächste Woche wieder ein, auch wenn das heute ein bisschen sehr ein Durcheinander und messy war. Radio Lora immer und überall und schaltet wirklich auch am 1. Mai Sonderprogramm. Es wird sicher richtig spannend und auch viele Eindrücke. Tschüss, viel Spaß und jetzt ist dann Punkt. Bye.